Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir nun uns versammeln können, zu dir kommen im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Wir bitten dich, du wollest uns deinen Geist schenken, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und schenke, dass dieser Abend ein Gesegneter sei und dass ein jeder, der zugegen ist, reichlich gesegnet wird. Und wiederum dann ein Segen wird für andere, um deines Namens willen. Amen. Nun zu unserem Thema. Ich möchte über die Liebe sprechen. Liebe, im Griechischen Agape. Liebe. Und unser Text finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 22, Vers 35 bis 40. Da aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüte. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hanget das ganze Gesetz und die Propheten. Soweit. Das vornehmste Gebot. Das war die Frage, die den Herrn Jesus gestellt wurde. Eigentlich ist es erstaunlich. Die Sadduzäer, die sprachen mit dem Herrn Jesus über die Auferstehung. Die Sadduzäer glauben ja, dass es keine Auferstehung gibt. Die stimmten nicht überein mit den Pharisäern. Die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung, die Sadduzäer nicht. Die glaubten an keine Auferstehung, kein Leben nach dem Tod und auch keine Engel. Und da kamen sie zu dem Herrn Jesus und sagten: Du, wie kann das sein, dass es eine Auferstehung gibt? Und sie wissen ja, dann sagten sie, da war ein Mann, der eine Frau hatte und dann starbte. Und nach dem Gesetz Mose, wenn er keine Kinder hatte, muss sein Bruder die Frau nehmen, um ihn Samen zu erwecken. Und dann sagten sie ihm, da war eine Frau, dessen Mann gestorben ist, und der Mann hatte 6 Brüder. Und dann hat der zweite die geheiratet, dann starbte der dritte, bis alle 7 sie geheiratet hatten, hatte aber keine Kinder. Dann sagten sie bei der Auferstehung: Wes Frau wird sie sein? Da sagt der Herr Jesus: Ihr irret. Ihr kennt weder das Himmelreich Gottes oder die Kraft Gottes oder die Schrift Gottes. Er sagt, im Reiche Gottes wird nicht gefreit werden, sei es nicht Mann oder Frau. Aber dass es eine Auferstehung gibt, das habt ihr doch gehört. Gott hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist ja nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und als sie das hörten, war ihr Mund gestopft. Und die Menschen staunten darüber, über solche Weisheit. Dann kamen die Pharisäer. Anstatt, dass sie ihm dankten, dass er auch für sie und für die Wahrheit gestritten hat, kam ein Schriftgelehrter von den Pharisäern und versuchte ihn. Es gibt vielerlei Menschen in dieser Welt. Es gibt Menschen, die nicht nach der Wahrheit suchen und sich nicht der Wahrheit freuen, sondern im Gegenteil. Nun, was diese seine Motive waren, es können gut gewesen sein, kann auch nicht, aber wir hören, dass er zu Jesus kam Als er hörte, als die Pharisäer hörten, dass er diesen Menschen das Maul gestopft hatte, kamen sie, ihn zu versuchen. Und dann sagte dieser Schriftgelehrte: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das ist das vornehmste, das größte Gebot. Das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, der erste Punkt ist die Liebe. Die Liebe, die göttliche Liebe. Es gibt verschiedene Arten Liebe. Auch in der griechischen Sprache gibt es drei verschiedene Sorten Liebe, Arten Liebe. Wir sagen, reden nur von Liebe. In den europäischen Sprachen heißt es nur Liebe. In der griechischen Sprache gibt es die göttliche Liebe, Agape. Da gibt es auch eine sozusagen menschliche Liebe, Phileo. Dann gibt es auch eine andere, fleischliche Liebe, die nicht notwendigerweise eine sündliche Liebe ist, aber wie eine seinen jemand lieben kann. Aber nun möchte ich über die göttliche Liebe reden. Die Liebe in der Bibel ist das Größte. Es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt Glauben, es gibt Hoffnung, es gibt Weisheit, es gibt Erkenntnis, es gibt so vielerlei. Aber in 1. Korinther 13 lesen wir, dass das Größte die Liebe ist. Es ist nicht der Glaube, der über alles geht, sondern die Liebe. Davon können wir viel lesen im 1. Korinther 13, wie ich gestern schon gesagt habe. Das ist ein Kapitel über die Liebe. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Als Kinder mussten wir dieses Kapitel auswendig lernen. Das bedeutete uns aber gar nichts. Wir haben geschimpft über den Pfarrer, dass wir so viel lernen mussten. Und haben das einfach wie ein Papagei, wie ein Vogel hergesagt, ohne zu wissen, was das bedeutet. Aber ich hörte mal von einem Mann, der grob und grausam war, der ein furchtbares Leben führte. Der hat dieses Kapitel eine Woche gelesen, einmal am Tag, betend und auf den Knien. Jeden Tag, jeden Morgen einmal auf den Knien hat er das Kapitel gelesen. Und sie sagen, nach einer Woche war sein Leben vollkommen verendet. Es wäre gut vielleicht, wenn wir auch das mal wiederholt lesen würden. Da heißt es, wenn wir mit Menschen und mit Engelzungen reden und haben diese Liebe nicht, sind wir nichts. Wir können sogar unseren Leib brennen lassen, alle unsere Habe geben, wenn wir keine Liebe haben, keine göttliche Liebe. Nützt es gar nichts. Wenn wir alles wissen, Glauben haben, dass wir Berge versetzen können, können Sie sich das vorstellen? Aber diese Liebe nicht haben, dann taugt alles nichts. Wir sind hoffnungslos verloren. Nun, lasst uns den ersten Teil dieses Gebotes anschauen. Dass das größte und vornehmste Gebot ist. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Vor dem wir über die Liebe reden, weiter, möchte ich dieses Wort ganz unterstreichen. Das ist auffallend, wie oft das wiederholt wird. Gott lieben von ganzem Herzen. Ganze Seele, ganzem Gemüte. Bei Gott gibt es keine Halbheit. Gott will alles oder will gar nichts. Das ist natürlich für uns irdischen Menschen extrem. Das geht so weit. Aber bei dem lieben Gott geht es nicht so weit. Er will das ganze Herz, die ganzen Kräfte. Er will alles, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Und lieben Freunde, es taugt nicht, was der Mensch sagt. Was ist der Mensch? Es kommt darauf an, was Gott sagt. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir auch sagen, was alle Welt sagt, nützt das dennoch nichts. Es kommt darauf an, dass wir das sagen, was Gott sagt. Und Gott sagt keine Halbheit. Ihm gehört die ganze Liebe. Wir müssen ihn lieben von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, vergessen Sie das nicht, von ganzem Gemüte, mit einem ungeteilten Herzen. Und das ist ein Gebot an uns und ein Gebot Gottes. Heute sind wir so etwas herumgefahren, waren auf den Berg und haben uns da einiges angeschaut und etwas gelesen und erzählt worden von dem Hitler, da wurde uns gesagt, bei ihm musste man gehorchen. Er redete nur einmal. Und dann wurde getan, was der Führer sagte. Bei uns in Afrika hatten wir ja auch solch einen Mann, der hieß Shaka, den wir den Napoleon der Zulus nennen. Darum hassen ihn die anderen Völker, weil er die vertrieben hat. Auch die Tswanas. Und bei diesem Shaka, wenn eine nicht sofort gehorchte, was er sagte, wurde er umgebracht. Und der sagte, der ist, der wird das Futter für die Aasvögel, für seine Geier. Für seine Vögel. Da sind Tausende und Abertausende umgebracht. Wer nicht parierte, wer nicht aufs Wort gehorchte, dem kostete es das Leben. Der musste mit dem Tod dafür büßen. Und lieben Freunde, dieses Wort, dieses Gebot an uns, ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte, ist ein Gebot, eines der größten, eine der größer ist als Hitler und auch der Shaka und der Napoleon. Das ist das Gebot des lebendigen Gottes. Ja, aber nun können Sie sagen, Gott sei Dank, Gott ist nicht wie Hitler oder Napoleon und der Shaka. Er ist ein liebender Gott, ein gnädiger Gott. Ein barmherziger Gott. Da stimme ich vollkommen mit überein. Ganz und gar. Aber ich möchte gleich da hinzufügen, dass Gott die Liebe ist und ein barmherziger Gott ist und ein treuer Gott ist, ist kein Erlaubnis für uns, ist keine Lizenz für uns, dass wir ihn verachten und uns das leisten können, dass wir nicht gehorchen. Es geben auch ernste Worte, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Ganz ernste Worte. Wo der Herr Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Und wer Sohn und Tochter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert. Denken Sie mal darüber nach. Vielleicht haben Sie einen Sohn, vielleicht haben Sie eine Tochter, vielleicht haben Sie einen Vater und eine Mutter. Vielleicht haben Sie einen Menschen, den Sie lieb haben, Frau oder Mann. Und Jesus sagt, wer einen Menschen mehr liebt als ihn, und wenn es eigene Tochter, eigene Sohn ist, der ist seine nicht wert. Jesus fragte den Petrus nach der Auferstehung, sagte Petrus, hast du mich mir lieb oder hast du mich liebe, denn mich diese haben? Er war mit seinen anderen, mit den Jüngern dort. Und da stellte Herr Jesus diese Frage an den Petrus. Petrus, liebst du mich mir denn diese? Und der Herr erforschte sein Herz. Sagt Petrus, liebst du mich nur so, wie die anderen mich lieben, oder liebst du mich mir denn diese? Im Glaubensleben geht das so. Da sind wir wie in einem Wettkampf. Wir sagen leicht, ach, die anderen begnügen sich damit. Warum kann ich denn nicht mich damit begnügen? Junge Leute sagen, die gehen doch zu den Tänzen, ins Kino und so weiter. Warum können wir das? Die saufen, warum können wir das nicht tun? Aber in einem Wettlauf und in einem Wettkampf, wenn die Menschen in Schranken laufen, dann schaut der nicht zurück und sagt, wo ist der andere, ich warte auf den. Sondern ein jeder läuft, um das Kleinod zu erfassen. Und der Herr Jesus fragt den Petrus, Petrus, liebst du mich mir denn diese? Was hätten wir gesagt? Was würden wir heute Abend sagen, wenn der Herr Jesus in unsere Mitte wäre und uns bei Namen rufen würde und sagte, du, liebst du mich mir denn diese? Was wäre die Antwort? Könnten Sie sagen, in Gottes Augen, dass Sie den Herrn mehr lieben als die anderen? Mit einer glühenden, eine größere Liebe denn die anderen? Ich hörte mal in Afrika etwas Interessantes. Da sagte der Mann, der hierüber sprach, Jesus sagte, Petrus, liebst du mich mir denn diese? Da wies er auf die Fische. Petrus war ja ein Fischermann. Da sagte, Petrus, liebst du mich mir als diese Fische? Liebst du mich mir als diese Menschen? Das tut uns keinen Schaden, wenn wir es auch so ansehen, wie der das in Afrika angeschaut hatte. Lieben Sie Jesus mehr als Ihr Geschäft? Als ihre Arbeit? Lieben Sie ihn mir? Denn all die anderen, sei es Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, das ist eine ernste Frage, die ein jeder sich stellen muss und dazu stellen und sich dazu bekennen. Als Petrus, ein interessanter Punkt ist diese, der Herr Jesus fragte den Petrus, Petrus, liebst du mich mit einer göttlichen Liebe, Agape? Petrus wagte es sich nicht zu sagen, ja, ich liebe dich mit einer göttlichen Liebe. Er sagte, Herr, ich liebe dich, Phileo. Ich liebe dich wie ein Freund. Ich liebe dich mit einer Menschenliebe. Dann sagte der Herr Jesus, Petrus, wenn das so ist, weide meine Lämme. Dann fragte ihn zum Zweiten, Petrus, liebst du mich mit deiner göttlichen Liebe? Dann erwiderte Petrus, Herr, ich liebe dich mit Phileo. Er hat es nicht gewagt, zu sagen mit deiner göttlichen Liebe, sondern Herr, ich liebe dich wie ein Freund seinen Freund liebt. Nicht wie Gott seinen Sohn geliebt hat, der geschlachtet worden ist und wie Gott uns liebt. Dann sagte der Herr Jesus zum Dritten: Petrus, phileust du mich? Da gebrauchte Herr Jesus das Wort, das Petrus gebraucht hat. Und als Petrus das hörte, zerbrach sein Herz und er war traurig, dass Jesus das dritte Mal gesagt hat: Liebst du mich mit einer menschlichen Liebe? Nicht mit der Gottesliebe. Sehen Sie? Darum konnte er ihn verraten. Da sagte der Herr Jesus: Weide meine Lämme. Alles das, was wir tun, sollte aus der Liebe hervorkommen. Und aus der Liebe Gottes, aus Liebe zu Gott, sollte das geschehen. Nun fragt der Herr Jesus auf uns: Wollen wir ihm durch sein heiliges Wort die Gelegenheit schenken, dass er auch uns heute Abend fragt: Liebst du mich? Lieben wir den Herrn? Von können wir sagen, dass wir ihn lieben? Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte? Dass wir Gott über alles lieben, ist das eine Wirklichkeit und eine Tatsache in unserem Leben? Darf ich nun eines dazu hinzufügen, das vielleicht ein schockierendes Wort ist? In 1. Korinther 16, Vers 22 heißt es: So jemand, den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei Anathema. Anathema heißt verflucht. Das ist eine bittere Pille zu schlucken. Wenn jemand den Herrn Jesus nicht liebt, wie er ihn lieben soll, der ist verflucht. Welch ein schreckliches Wort. Und darum sage ich, dies ist ein ärgstes Wort. Und das ist Gottes Gebot an uns, dass wir ihn so lieben, dass jeder Mann unter uns, jede Frau unter uns, jedes Kind, Vater oder Kind, Eltern oder Kinder, Gott lieben, so wie Gott es sagt. Und der ihn nicht so liebt, der soll wissen, dass er verflucht ist. Der steht unter dem Fluch Gottes. Können Sie nun verstehen, dass ich sage, dass dieses eine ernste Sache ist? Wer den Herrn Jesus nicht liebt, ist verflucht. Sie brauchen nicht warten auf Ihre Verdammnis am Jenseits und Tag des Gerichts, das können Sie jetzt wissen. In der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 4, in dem Sendschreiben an die Epheser, die Gemeinde zu Ephesus, tadelt der Herr Jesus die Gemeinde, die Urgemeinde, und sagt: Dieses habe ich wider euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Und er sagt: Wenn ihr euch nicht bekehrt, gedenket, wovon ihr gefallen seid, und tut Buße und die ersten Werke. Wenn ihr das nicht tut, dann werde ich euren Leuchte hinwegtun. Das hatte der Herr Jesus gegen seine Gemeinde, dass sie die erste Liebe verlassen hatten. Ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Da war Sport an erster Stelle. Da war das Geld, Reichtum an erster Stelle. Ich war ein Götzendiener. Wenn etwas mich vom Sport weghielt, dann war alles verkehrt. Wenn man kein Geld machen konnte, dann taugte die ganze Sache nicht. Unsere Liebe soll Gott gehören, soll dem Herrn Jesus gehören. Und wenn einer nicht den liebt, der für ihn gelitten und am Kreuze gestorben ist, der ist verflucht, Anathema. Möge Gott schenken, dass keine hier unter uns, wenn das möglich ist, ein Übertreter ist dieses des vornehmsten Gesetzes. des größten Gebotes.
Das ist das größte Gebot. Und der Herr sagt, das Ganze hängt an diesem Gesetz, an diesem Gebot. Und wenn wir in diesem nicht treu erfunden werden, wenn dies nicht Wahrheit ist in unserem Leben, hat unser ganzes Glaubensleben keinen Sinn und keinen Verstand. Dann fällt alles zusammen in Trümmern. Die Liebe zu Gott, das ist der Kern der Sache des Christenlebens. Sozusagen das Herz oder sollte im Herzen des Christen sein und von größter Wichtigkeit, dass alles andere zweitrangig ist. Die erste Liebe, die erste zu Gott. In Afrika sagte ein junger Mann, der verlobt war, da sagte Erlo, das gibt es unmöglich. Kein Mensch kann den Herrn Jesus lieben, wie er seine Braut liebt. Er sagt, wir müssen doch praktisch sein. Wir Menschen in dieser Welt, wenn ein Junge verlobt ist, das geht über alles, die Liebe über alles. Ich sagte, du, wenn du auch so fühlst, Gott sagt, er muss die erste Liebe sein in deinem Leben. Deine Braut an zweiter Stelle. Er sagte, Erlo, das gibt es nicht. Ich will doch kein Heuchler sein. So etwas gibt es nicht. Er sagte mir in der Zeit, das kannst du sagen und glauben, weil du noch nie verliebt warst und noch keine Freundin hattest. Gott sei Dank, dass ich schon als junger Mann zum Glauben kam. Und wissen Sie, was mit diesem jungen Mann geschah? Er verlor seine Braut, vor dem er verheiratet war. Sie verließ ihn, war ihm untreu und heiratete jemand anders. Dafür bin ich bis zu dem heutigen Tag dankbar. Da konnte ich zu ihm gehen und sagen, danke deinem Gott, dass er diesen Götzen zerbrochen hat in deinem Leben. Denn wenn du die erste Liebe verlassen hast, dann bist du auf verkehrtem Weg. Dann fährst du in die Verdammnis hinein und bist ein Verfluchter. Verflucht, der nicht Jesus liebt. Und wie im Sinne des Wortes Gottes. Sagen Sie mir nicht, nein, nein, nein. Du hast vergessen, dass wir Menschen sind. Sag mir nicht, na, sowas gibt es nicht. Das weiß doch jeder Theologe. Theologe oder kein Theologe. Gottes Wort bleibt bestehen für Zeit und Ewigkeit und am Tage des Gerichts wird das Wort Gottes uns richten. Ein berühmter Theologe sagte mir eines Tages nach einigen Vorträgen, sagte Erlo, predige doch nicht hier, nicht so hier in Europa. Das kannst du im Dschungel von Afrika tun, wo die Menschen in den Büschen sind. Wir haben Pornografie. Wir haben das Fernsehen. Wir können nicht so unschuldig sein. Wir können nicht so rein sein. So kannst du in Afrika im Dschungel predigen, aber nicht bei uns hier in Europa. Ja, es gibt manches in Afrika vor unserem Abflug bei den Johannesburg. Wir hatten da eine Konferenz und da kam eine Mutter zu mir und beischüttet und sagte, du, meine 5-jährige Tochter kam zu mir und sagt, Mutti, küss mich doch, wie ein Mann eine Frau küsst. Sie sagt, Kind, wo hast du das her? Ja, ich sehe das ja immer im Fernsehen. Da wird das Gift schon hineingepflanzt. Wehe, wenn sie nicht wissen, wann anzuschalten und wann abzuschalten. Dann kommt der Teufel in ihr Haus. Und die werden das noch reichlich ernten von ihren Kindern, dass vielleicht ihre Haare über Nacht grau werden. Aber sie ernten nur, was sie gepflanzt haben. Gottes Wort gilt auch hier in Europa. Ob wir nun im 1. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert leben. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr Jesus. aber nicht ein Tüttel von dem Worte Gottes. Und Gottes Wort ist unser Maßstab. Dadurch werden wir leben oder dadurch kommen wir um. Dadurch kommen wir in den Himmel oder wir fahren zur Hölle. Aber selig der, wer ein Ohr hat zu hören und der Gottes Wort ernst nimmt. Der Herr Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die den Leib töten können. Er sagt, denn nach denen können sie nichts tun. Fürchtet aber euch vor dem, der den Leib töten kann und nach dem in die Hölle werfen. Er sagt, fürchtet euch vor dem. Nun, diesen sollen wir lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften, ganzem Gemüte. Nun mache ich Schluss mit dem ersten Punkt und gehe nun zum zweiten Punkt, zum nächsten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das Wort ist genau von solcher Wichtigkeit wie das erste. Der Herr stellt das auf gleiche Stufe. Sehen Sie, diese Liebe Gottes verbindet uns mit Gott und mit unseren Mitmenschen. Wenn ein Mensch sagt, ich liebe Gott und liebt nicht seinen Bruder, sagt die Bibel, dann lügt er. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Es gibt nicht so etwas, als dass ein Mensch Gott lieben kann und er liebt nicht seinen Nächsten. Ich spreche noch nicht von dem Bruder, ich spreche von dem Nächsten. Es ist eine Sache, den Bruder zu lieben, eine andere, den Nächsten. Sie haben ja auch den Nächsten hier in Europa. Sie haben zum Beispiel die Nichtdeutsche sind. Die Deutschen von ihrem Volk. Den rechne ich nicht dazu als ihren Nächsten. Es geben auch andere Völker hier. Die haben wir auch in Afrika. Kennen Sie die Geschichte, als ein Mann kam zu Jesus und ihn fragte, wer ist mein Nächste? Wer ist mein Nächste? Und er von dem barmherzigen Samariter sprach. Das war ein Mischling. Das war kein Jude. Das war ein Nicht-Jude. Und das war der Nächste des Juden. Sie haben ja auch Türken hier. Und der Herr sagt, liebe den Türken wie dich selbst. Vielleicht haben sie auch Zigeuner. Liebe den wie sich selbst. Ich als weißer Südafrikaner, sagt der Herr, liebe den Schwarzen wie dich selbst. Das ist mein Nächster. Ob er gläubig ist, ob er Christ ist oder nicht, wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Die Böses über uns reden, von denen sollen wir gut reden. Die uns verfluchen, sollen wir segnen. Auf dass wir Kinder sind des Allerhöchsten, des Vaters im Himmel. Das ist ein Zeichen, dass wir seine Kinder sind. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat seine Liebe durch seinen Geist in uns ausgeschüttet. Ich kann mit Menschen, mit Engelzungen reden, in anderen Sprachen reden. Aber wenn ich keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Bin ich eine klingende Schelle oder ein tönend Erz. Das nützt gar nichts. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, vor der Erweckung in Südafrika sagte ich, ach Herr, dass ich meine Familie liebe. Die, die von meinem Blut sind, die von meiner Hautfarbe, das kann ich, aber meine Nächsten, nein, Herr, das kann ich nicht. Und der Herr sagt, so musst du lieben, deine Nächsten als dich selbst. Sollen wir zu den Brüdern übergehen? Der Herr sagt, wer sagt, dass er Gott liebt und liebt seinen Bruder nicht. Der ist ein Lügner. Wie kann man Gott lieben, den man nicht sieht, wenn man den man sieht, nicht liebt? Lasst uns das ganz klar im Lichte des Wortes Gottes und im Lichte der Ewigkeit sehen. Gott sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Das müssen wir. Ein Beispiel. Ein junges Mädchen, die Heiden war, in einem heidnischen Hause bekehrte sich in der Erweckung. Es waren viele Brüder in der Familie, auch die Mutter. Und als dieses Mädchen sich bekehrte, ging sie in den Gottesdienst. Dann sagten die Brüder, Schwester, du darfst nicht in die Versammlung der Christen gehen. Wir sind Heiden und haben mit dem Christentum nichts zu tun. Das Christentum, das ist die Religion des Weißen. Sehen Sie, in Afrika, wenn manche Europäer sagen, der Weiße muss raus, die Schwarzen sehen das an, als weg mit dem Christentum, weil es die Religion des Weißen. Aber die, die gläubig sind, sagen, wir danken Gott für die Missionare, die gekommen sind und uns das Evangelium gebracht haben. Und dieses junge Mädchen bekehrte sich. Und dann sagten die Brüder, Schwester, wenn du wieder in die Versammlung gehst, dann schlagen wir dich. Aber sie ging wieder hinein. Sie ließ sich nicht davon abwenden. Als sie zurückkam, da schlugen die Brüder sie mit den Knüppeln. Die können einen Menschen schlagen, dass der Mensch voller Blut ist. Die haben sie so geschlagen, dass sie fast nicht mehr gehen konnte. Aber in den nächsten Gottesdienst ging sie wieder und kam zurück und bekam noch eine Tracht Prügel. Und so ging es. Und dann rief die Mutter dieses Kind zu sich und sagt, Tochter, haben deine Brüder dir nicht gesagt, dass wir das nicht dulden, dass du eine Christin bist? Sie sagt, ja, Mutter, sie haben es mir gesagt. Haben sie dich nicht geschlagen? Ja, warum hörst du nicht? Sie sagt, ich kann den Herrn Jesus nicht untreu sein. Er hat mich geliebt, ist für mich gestorben am Kreuz und ich muss ihn auch lieben. Sie sagt, Kind, wir enterben dich nun. Bist du dem Herrn Jesus treu oder untreu? Du musst jetzt wählen, entweder Jesus oder uns. Sie sagt, ich wähle Jesus. Dann sagt die Mutter, komm her. Und zerriss ihre Kleider. Sagte, Sohn, von jetzt ab bist du nicht mehr unser Kind und nicht mehr eine Schwester deiner Brüder. Sie riss alles von ihrem Körper an helligem Tage und nackt wies sie die Tochter aus dem Haus und sagt, komm nie wieder zurück. Mit dir wollen wir nie wieder was zu tun haben. Ich kenne dich nicht mehr. Und nackt musste sie davon. Als sie einige Meter weg war, drehte sie sich um, wandte sich zur Mutter und sagt, Mutti, du kannst alles von mir nehmen, aber die Liebe zu dir kannst du mich nicht berauben. Die kannst du nicht nehmen. Und ging dann fort. In den Bergen erbarmte sich eine Frau über sie und gab ihr ein Kleid. Sie ging dann los und suchte, wo sie Arbeit bekommen könnte. Endlich fand sie einen Christen, der nahm sie auf und sie arbeitete bei ihm in seinem Geschäft, im Laden. Nach dem ersten Monat, als sie ihren Lohn bekommen hat, hat sie das ganze Geld genommen, hat einige Sachen gekauft für ihre Eltern und Geschwister und das ganze übrige Geld mit den Sachen zu ihrer Mutter geschickt und sagte, Mutti, das gebe ich dir. Der zweite Monatslohn ging alles voll und ganz wieder zur Mutter. Der dritte Monatslohn ging wieder zur Mutter. Da sagte die Familie, so, na, das können wir nicht verstehen. Und dann ließen sie kommen. Und als sie zu Hause war, sagten sie, sag uns mal, wir haben dich geschlagen, wir haben dich gefoltert, wir haben dich nackt aus dem Haus gewiesen, wir haben gesagt, wir haben nichts wieder mit dir zu tun, wir kennen dich nicht, wie kommst du dazu, um uns so zu behandeln? Da sagte sie, das ist mein größtes Vorrecht. Du bist meine Mutter, ihr seid meine Brüder. Jesus ist im Herzen und hat seine Liebe in mein Herz geschüttet. Ich kann nicht anders, als dass ich euch liebe. Da kamen die Brüder zum Glauben und die Mutter. Die Liebe ist stärker denn der Tod. Die Gottesliebe, die durchbricht irgendetwas. Und wissen Sie, wie die ist? Im 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe kann nicht das Ihre suchen, sondern nur das, was des anderen ist. Wer die Liebe Gottes im Herzen hat, kann nicht an sich selber denken. Der sucht nicht das eigene, sondern das, was des anderen ist. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Bedeckte Sündenmenge. Die Liebe kann nicht nachtragen, weil mit der Liebe gibt es keinen Groll. Die Liebe ist geduldig, wird nicht ungeduldig, ist langmütig, wird dem Menschen nicht zu viel. Die Liebe ist freundlich, liebe Freunde, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass Sie jetzt träumen. Diese Sache ist ernst, eine Sache des Lebens oder des Todes. Sind Sie erfüllt mit dieser Liebe Gottes? Oder gibt es Bitterkeit in Ihrem Leben? Gibt es einen Groll? Ich habe schon erlebt und in einem eigenen Leben, dass ich sogar einen Groll hatte gegen meine Mitmenschen. Es gibt so etwas, dass ein Kind einen Groll hat, sogar gegen den Vater, gegen die Mutter. Dass das Kind sagt, ich kann das nicht vergessen, was mein Vater mir gesagt hat. Es gibt so etwas, dass der Mensch sagt, nein, das kann ich dem nicht vergeben. Er hat mir so viel Unrecht angetan. Wissen Sie, dass die Bibel sagt, und vielleicht haben Sie das Vaterunser schon über und über gebetet, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Gott wird Ihnen vergeben, so wie Sie vergeben. Wie sieht es in Ihrem Herzen aus? Schauen Sie sich mal genau an. Schauen Sie Ihr Herz an, Ihr geistliches Leben, Ihr Leben. So wie Sie vergeben, so wie Sie Ihre Schwiegermutter oder Ihre Schwiegertochter vergeben, so wird Gott Ihnen vergeben. Sie können den Pfarrer rufen und das heilige Abendmahl noch nehmen vor Ihrem Tod. Wenn Sie aber die Person nicht vergeben haben, werden Sie vor Gott erscheinen mit all Ihrer Schuld. Und der Herr Jesus ist so weit gegangen und sagt, wenn du zum Altar kommst und wirst eingedenk, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, verlasse die Gabe, gehe und versöhne dich mit deinem Bruder erst. Der Mensch kann seine Sünden beichten. Wenn er aber nicht vergibt und wenn die ihm schon vergeben ist, die Schuld, dann kommt die wieder zurück. Das lehrt uns das Neue Testament, der Herr Jesus selbst. Wenn Sie sich auch freuen, dass Ihre Sünden vergeben sind, den Augenblick, wo Sie nicht vergeben, kommt die Schuld wieder zurück auf Ihre Schultern. In der Welt wird viel gebetet, auch um Erweckung. Herr, segne uns, wirke. Sie können beten bis zum Tode, Sie werden keine Erweckung erleben. Wenn Bitterkeit, Nachtragen, Groll, nicht vergeben im Leben ist, das Leben kann den Segen Gottes nicht empfangen. Da kann der Geist Gottes nicht wirken. Da können andere Geister wirken. Aus der Geisterwelt. Die nicht von oben, sondern von unten sind. Dazu ist das Herz reif. Ein brauchbares Gefäß ist der Mensch dann. Nicht für Gott, sondern für den Satan. Man kann nicht über den anderen klatschen. Man kann nicht über den anderen afterreden, wenn die Liebe im Herzen ist. Dann redet man mit einem Seelsorge vor Gott und betet für ihn. Und wenn der Mensch gesündigt hat, dann geht man zu ihm und redet nicht hinter seinen Rücken und sagt, Bruder, wie steht's hiermit? Vielleicht hörte und bekehrte sich. Aber wenn er sich nicht bekehrt, fährt er ins Verderben. Aber sie mit ihm, denn sie sind ja genauso schuldig mit ihrem Klatschen. Ich rede nicht vom Händeklatschen, sondern mit dem Mund. Ein Mörder bekehrte sich. Als er zur Missionsstation kam, traf das Wort ihn. Und Gott zeigte ihm viele Leichen. Er sagte, Herr, ich habe nur einen gemordet. Ich habe nicht viele getötet. Da sagte Herr, diese hast du alle getötet. Das sind Leichen, die vor mein heilig Angesicht liegen. Da sagte, wieso? Da sagte Herr, den Toten hast du mit dem Messer getötet. Die anderen hast du mit deiner Zunge getötet. Wenn man etwas sagt über den Mitmenschen oder den Bruder, was nicht erbaut, abbricht und tötet, dann bringt man den um vor Gott, dann ist man des Todes schuldig. Für das, was man mit der Zunge angerichtet hat. Und wenn die Liebe Gottes im Herzen ist, dann ist das nicht leicht, über die Sünden anderer zu reden. Es ist leichter, dass man über seine eigenen Sünden redet. Es gibt manche Menschen, die fahren daher, die sagen, hast du schon gehört? So und so hat sowas gesagt. Und das reden Sie mal, fegen Sie vor Ihre eigene Tür. Vor dem Sie von den Sünden Ihren Mitmenschen reden, reden Sie von Ihren eigenen Sünden. Dann sind Sie wenigstens ehrlich und kein Pharisäer und Heuchler. Sie haben kein Recht, von den Sünden anderer Menschen zu reden, vor dem Sie Ihre eigenen Sünden aufgedeckt haben. Reden Sie nicht von dem Ehebruch und der Hurerei eines anderen. Reden Sie erstmal von Ihrer eigenen Hurerei. Dann sieht man es, dass Sie es ernst meinen und dass Sie ein Mann sind und kein Waschlappen. Das kann jeder über die Sünden anderer herfahren. Aber das taucht nicht vor Gott. Wir müssen unsere eigene Sache ins Klare bringen. Hat der Herr Jesus nicht gesagt, vor dem du zu deinem Bruder sagst, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausholen. Er sagt, wie kannst du das, du Heuchler, du Pharisäer? Hol erst den Galgen aus deinem Auge. Der Herr vergleicht die Sünde des Mitmenschen als einen Splitter. Und die Sünden des eigenen Lebens wie ein Galgen. So sieht Gott aus. Solche Augen hat er. Vor denen müssen wir alle noch erscheinen am Tage des Gerichts. Auf das ein jeder gerichtet wird und empfange nach seinen Werken, es sei gut oder es sei böse. Es sei denn, dass der Mensch Buße tut und sich beugt, seine Sünden bekennt, gereinigt wird, im Blute des Lammes. Es geschah einmal in Südafrika, dass ich einen Mohammedaner missionierte. Und die Mohammedaner sind sehr hart und man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit denen. Und als ich mit ihm sprach, redete ich so, dass er es nicht spürt, dass ich ihn gewinnen will. Und redete vom Wind und Wetter und ging ganz um den Bogen herum und dann immer etwas näher. Plötzlich sagte er, was? Wollen Sie mich bekehren? sagen Sie so, warum? Da sagen Sie, sagt er, ich werde kein Christ. Sagt, warum nicht? Er sagt, soll ich Christ werden? Wo so viel Uneinigkeit und Streit ist, wo so viel gestritten wird, was konnte ich sagen? Ich dachte aber gleich an das Wort des Herrn, als er sagte, wenn ihr euch untereinander liebt, wird die Welt glauben, dass der Vater mich gesandt hat. Es gibt Menschen in dieser Welt, die wir mit keiner Verkündigung erreichen werden. Es gibt Menschen, die wir nicht gewinnen werden mit einer Predigt, sondern nur mit der Liebe zueinander. Und wer uns, wenn wir uns nicht lieben, wie der Herr Jesus es erwartet, wie der Vater ihn geliebt hat und er den Vater geliebt hat, so wie die Dreieinigkeit verbunden ist, wenn wir uns nicht gegenseitig lieben. Das Blut derer, die zur Hölle fahren, wird von unseren Händen gefordert werden. Und wissen Sie, dass vielleicht jetzt schon viele in der Hölle gibt, die dort in der Höllenqual sind, unseretwegen. Vielleicht ihretwegen, denn sie haben ja gesehen, wie ihr Verhältnis gegenüber die anderen Christen sind, über ihre Nachbarn. Vielleicht sind sie evangelisch, da sind die Katholischen. Die Katholischen, da sind die Methodisten. Die Methodisten, da sind die Presbyterien. Eine nach dem anderen. Nachbarn. Aber die Liebe Gottes, die Agape, muss dort sein. Das bedeutet nicht, dass man alles dulden muss. Nein. Der Vater, der die Rute nicht braucht, der hasst seinen Sohn. Aber alles muss in der Liebe geschehen und nach dem Worte Gottes. Ohne dem, wer uns, da sind wir verloren für Zeit und Ewigkeit. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und wer nicht in der Liebe bleibt, der bleibt auch nicht Gott, der ist gottlos. Den Augenblick, wo Sie nicht in der Liebe wandeln und in der Liebe sind, können Sie nicht sagen, Gott mit mir und Gott mit uns. Dann sind sie gottlos. Wenn sie die Liebe verloren haben, haben sie Gott verloren. Er ist die Liebe. Und die Liebe muss spürbar sein in unserem Leben. Die Liebe, mit der Liebe müssen wir erfüllt sein. Die Liebe wird ausgeschüttet in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist kommt, ist nicht das ein Zeichen, dass ich laut rede, sondern dass die Liebe Gottes Christi ausgeschüttet ist in meinem Herzen. Und dass ich wie ein fruchtbarer Baum bin, der viel Frucht bringt. Da braucht man den Mitmenschen auch nicht zu sagen, ich liebe dich. Das kann ein frommer Schein sein. Ein Baum, der Frucht bringt, gute Frucht. Der hat nicht einmal einen Mund, der redet nicht, der schweigt. Die Menschen, die vorbeigehen, die pflücken die Frucht und schmecken die. Und wenn die gut schmeckt, dann sagen die es den anderen, das ist ein guter Baum. Das ist gute Frucht. Und dann können Menschen sehr unbarmherzig sein. Die können mit Steinen kommen und Steine werfen in den Baum. Und was tut der Baum? Der wirft nicht Steine zurück. Die kommen mit Stöcken und schlagen den Baum, brechen die Zweige. Der Baum schlägt nicht zurück, sondern schenkt den Menschen, der ihn schlägt, gute Frucht. Sind wir auch so? Oder vergelten wir Böses mit Bösem? Oder sind wir wie der gute Baum? Wenn ein Mensch ihn flucht, segnen wir. Wenn ein Mensch Böses redet, reden wir Gutes. Und das ist ein Zeichen, dass wir Kinder Gottes sind. Und im Johannesbrief, da heißt es, wenn wir Gott lieben, ist das ein Zeichen. Wenn wir unseren Bruder lieben, ist das ein Zeichen, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir unseren Bruder nicht lieben, ist es ein Zeichen, dass wir Kinder des Satans sind. Nun möchte ich, dass Sie sich nun diese Tatsache ganz klar ins Auge nehmen, betrachten. Sind Sie ein Kind Gottes oder ein Kind des Satans? Lieben Sie Gott? Wenn Sie ihn lieben, sagt die Bibel, wenn Sie seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wenn man ihn liebt, ist es nicht schwer. Aber wer sagt, dass er Gott liebt und liebt nicht seinen Bruder, der ist ein Lügner und der hat das ewige Leben nicht. Nun, lieben Freunde, wie sieht's aus bei uns? Wenn wir als Christen uns nicht lieben mit dieser göttlichen Liebe, ist das Ende vom Christentum, nicht nur in unseren Familien, sondern auch in unseren Gemeinden und in diesem Teil des Landes. Dann sind wir verloren. Das ist auch keine Zukunft für uns. Dann wird der Islam, dann wird der Buddhist, dann wird Buddha, dann wird Hindu, dann wird Krishna segnen, die Hindus. Möge Gott schenken, dass wir dieses zu Herzen nehmen. Das größte Gebot, das erste Gebot, das Gott uns sagt, wir sollen ihn lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte. Und das nächste ist dieses Gebot gleich, unseren Nächsten und unseren Bruder als uns selbst. Denken Sie an der Urgemeinde. Für mich ist das immer das größte Wunder in Jerusalem. Ersten Tag, Pfingsttag, 3000 bekehrt, kurz darauf 5000. Und was heißt es? Diese Menge war täglich beieinander. Ein Herz, eine Seele. Können Sie sich solches vorstellen? Keiner sagte von seinen Güten, dass es sein Eigen war. Eine sorgte für den anderen. Tausende Männer zu Pfingsten haben sie in verschiedenen Sprachen geredet. Krete und Arabe. Aus aller Welt, verschiedene Sprachen. Trotzdem sie Juden waren. Aber sprachen verschiedene Sprachen. Und trotzdem haben die Sprachen nicht einmal eine Trennung gebracht. Sie waren ein Herz, eine Seele. Kein Eigensinn. Keine soll das eine suchen. Eine, was des anderen ist. Eine den anderen höher achten als sich selbst. Und dass die Liebe Christi reichlich unter uns wohne. Und er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Sie haben ihn ins Gesicht geschlagen. Er sagte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ist das der Geist, den Sie empfangen haben? Wenn Sie Christis Sinn haben, dann sind sie sein Eigentum. Wenn sie den Geist nicht haben, sind sie nicht sein Eigentum. Wäre ich jetzt in Afrika, dann würde ich sagen, sie sind ein Kind des Satans. Leider darf ich das hier nicht sagen, könnten einige beleidigt sein. Aber wenn sie denn es auch hier nicht ertragen können, vor den Toren der Ewigkeit und vor dem Richterstuhl, werden sie die Wahrheit hören und erleben. Lasst uns beten. Herr Jesus, dein heilig Wort sagt uns, wenn eine dich nicht liebt, ist er anathema, ist er verflucht. Du kennst uns, durchforsche unsere Herzen. Schau, ob es mit uns stimmt, dass wir dich inbrünstig lieben. Ob wir dieses erste Gebot, das allergrößte Gebot, worauf alles ankommt, woran alles hängt, nicht an den Glauben, die Hoffnung, Weisheit, sondern die Liebe Gottes. Durchforsche unsere Herzen, schau, Herr Jesus, durch den Heiligen Geist, prüfe uns, ob es stimmt, ob wir in der Liebe wandeln, ob diese Liebe uns führt und leitet und uns durchdrungen hat, ob wir von dieser Liebe getrieben werden. Du sagst uns, daran erkennt man die Kinder des Satans und die Kinder Gottes, wo sie Gott lieben und ihren Bruder. Schenke uns das um deines Namens willen.